nicht immer so viel denken, was alles Schlimmes passieren kann, sondern einfach mal loslegen und machen, vor allem in Zeiten wie jetzt. Ja, wir brauchen mehr Menschen, die gründen, die loslegen, die Unternehmen bauen, ja, damit wir hier in Deutschland wieder vorankommen. Das würde ich mal sagen. Deshalb nicht so viel zweifeln, sondern sich einfach mal trauen, weil so schlimm ist es gar nicht, was passieren kann. Wenn es auch scheitern ist, nicht schlimm. Und das müssen wir auch lernen. Das ist etwas, was in Deutschland noch sehr tief verankert ist. Das Scheitern, was ganz Schlimmes ist. Weil was ist Scheitern? Ich meine, man baut etwas, versucht etwas und es funktioniert nicht. So what? Ja? Das ist wirklich etwas, wo wir irgendwie anfangen müssen, anders zu denken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Top, gerne wieder, dem eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Wir sind Carlo Bellmann und
Lisa Haag.
Heute geht es um eine Frage, die viele Händler und Händlerinnen beschäftigt. Wie bleibt man eigentlich zukunftsfähig, wenn gefühlt jede Woche ein neuer Trend aufkommt?
Live-Commerce, Social-Commerce, KI, Automatisierung, neue Payment-Lösungen, neue Plattformen, neue Kundenerwartungen. Die Liste ist einfach richtig lang. Und gleichzeitig bleibt der Alltag im Handel ja nicht stehen. Produkte müssen beschafft, KundInnen betreut, Prozesse organisiert und Entscheidungen getroffen werden.
Darüber und einiges mehr sprechen wir heute mit Miriam Wohlfahrt. Sie hat mehrfach gegründet, kennt Fintech, Payment, E-Commerce und das Plattformgeschäft aus nächster Nähe und weiß, was es bedeutet, Unternehmen durch permanente Veränderung zu führen. Willkommen, Miriam.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir in diese Folge starten, haben wir eine Frage an dich da draußen. Hast du unseren Podcast eigentlich schon auf der Streaming-Plattform deiner Wahl bewertet? Das geht nämlich ganz schnell und hilft uns dabei, mit unserem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Miriam, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir hier in die Themen einsteigen. Und dafür haben wir immer am Anfang jeder Podcast-Folge so einen kleinen Icebreaker. Und wenn man auf deine Vita guckt, dann ist da einfach schon richtig, richtig viel passiert und sehr viel hatte mit Unternehmensgründung zu tun. Und deswegen für mich so ein bisschen die Frage, wenn du hier heute nach der Podcast-Folge ein neues Unternehmen gründen müsstest, dürftest, womit würdest du anfangen?
Das ist eine gute Frage, weil lustigerweise habe ich am Wochenende sogar ein bisschen darüber nachgedacht. Das kam eigentlich daher, weil wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es in meiner Altersgruppe nicht mehr so richtig tolle Orte gibt, um tanzen zu gehen. Und das ist echt ein Problem. Und lustigerweise, wenn man dann so zusammensitzt, ich war am Samstagabend auf einer schönen Feier irgendwie, wo wir alle darüber nachgedacht haben, wo können wir denn eigentlich tanzen? Und das ist nicht einfach. Am besten machst du es immer auf Privatpartys oder sowas, aber eigentlich ist das schade. Und da haben wir gedacht, eigentlich müsste man ein Konzept bauen, wo man so eine Art, ja, Bars mit Tanzen, aber eben für, ich sag mal, 40 plus oder sowas, ja, die aber dann nicht so awkward sind, wo man trotzdem hingehen kann, weil die Leute tanzen ja auch gerne.
Und ja, das hört es ja muss aber auf. Irgendwann angefangen werden zu tanzen. Ich finde, oft ist irgendwie so, ja, wenn dann in Bars oder so sich die Stimmung dazu, ja, anbietet, dann macht ja niemand den ersten Schritt.
Ja. Aber was ich feststelle, lustigerweise, auch ab 45 oder 50. Geburtstagen tanzen die Leute viel mehr. Also da tanzen ganz viele. Das ist ganz anders als früher, als ich jung war. Da haben sich viele nicht getraut. Ich glaube, irgendwann legst du dann ein bisschen so die Hemmungen ab und sagst, okay, jetzt ist eh egal. Also deshalb habe ich drüber nachgedacht, könnte man nicht irgendwie ein Konzept bauen, wo man, wo es früher anfängt, auch nicht erst um 12, eins, ja, sondern vielleicht auch schon ab 6 oder sowas, ja, wo man irgendwie nette Leute trifft, ein bisschen tanzen kann und wo man um 11 oder 12 nach Hause geht.
Also ich glaube, das ist eine schöne Vision für die Zukunft, aber ich würde gerne als Einstieg, Miriam, gerne einmal auch etwas über die Vergangenheit sprechen oder über deine tolle Gründervergangenheit auch. Und als Einstiegsfrage, was waren wichtige Stationen auf deinem Weg und wie hat eigentlich das eine zu dem anderen geführt? Und vielleicht kannst du uns einmal da so in der Schnellfassung durchführen.
Abitur, Studium, Studium Politik, Geschichte, VWL, Studium geschmissen, gereist, Lehre gemacht, Reiseverkehrskauffrau gelernt. Dann durch Zufall im Jahr 2000 in der Internetbranche gelandet. Damals hieß es alles noch nicht Startup. Ich bin dann 2000 zu einem Payment-Unternehmen gegangen in den Niederlanden. Und das waren so ziemlich die ersten, die überhaupt Online-Payments gemacht haben. So bin ich in die Welt eingetaucht, in etwas, was damals komplett neu war. Hab auch damals irgendwie eine Chance gesehen, meinen kaputten Lebenslauf wieder zu retten, weil auf einmal war ich in einer Branche, wo es egal war, was ich vorher gemacht habe, weil ich musste einfach nur Neues lernen. Und ja, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Dort war ich 8 Jahre, habe mit den Gründern sehr eng zusammengearbeitet und die haben mich selber so ein bisschen angefixt, weil ich dann festgestellt habe, also ich könnte eigentlich auch gründen. Ich bin jetzt auch nicht dümmer als die und wenn ich die richtigen Leute an meiner Seite habe, dann kann ich das auch machen. Und das habe ich dann getan. Ich habe dann 2009 einen Bezahlanbieter gegründet, der heißt RatePay, den gibt's immer noch. So hat alles angefangen mit den richtigen Leuten an meiner Seite, also nie alleine. Ja, das hätte ich nicht gekonnt, auch nicht gewollt, muss ich sagen. Dann habe ich 2016 ein Payment and Banking mitgegründet mit mehreren. Das ist ein Portal für News, auch für Podcasts und Veranstaltungen im Payment- und Banking-Bereich. Und dann 2020 mit meinem Partner, also meinem Geschäftspartner, nicht meinem Lebenspartner, mit dem habe ich zusammen Banksware gegründet. Das war 2020.
Genau. Aber du hast jetzt gesagt, du könntest das nicht alleine, du hast immer andere Leute gehabt.
Ja.
Ich finde, gerade dieser Freundschaftsversprecher zwischen Partner und Lebenspartner, man geht da ja schon wirklich ein Commitment mit der anderen Person ein. Wie hast du da die anderen Leute um dich herum gefunden?
Das ist wichtig, ja. Also es ist in der Tat so, bei der ersten Gründung bei RatePay, ich habe die gefunden im on the job, bei einem Projekt quasi, weil ich habe mir das ja so gedacht, wenn man ein Startup gründet, dann braucht man eben unterschiedliche Kompetenzen. Was braucht es? Braucht jemand, der Tech macht? Braucht jemand, der die Finanzierung irgendwie hinbekommt? Braucht jemand Marketing, Vertrieb und Produkt? Also weil häufig scheitern auch gute Gründungen daran, dass die Gründer oder Gründerinnen ein tolles Produkt haben, aber nicht in der Lage sind, das zu verkaufen. Also was konnte ich? Ich habe festgestellt, also ich bin eher Netzwerken, Verkaufen, Marketing und ich brauchte deshalb auch jemand, der es baut und jemand, der auch dafür sorgt, dass wir Geld haben, ja, weil das hat mich nicht so interessiert. Also dann habe ich an einem Projekt damals Leute kennengelernt und wir haben das eine Weile zusammen gemacht und es hat nicht so gematcht. Also ich bin bei RatePay auch, nach 1,5 Jahren war ich alleine übrig. Und das war echt hart für mich, muss ich sagen. Und dann habe ich mir auch jemanden wieder mit reingeholt, weil es ging gar nicht. Ich hätte das auch nicht alleine, also ich hätte es nicht gekonnt, weil ich glaube einfach, um ein Tech-Unternehmen zu führen, du musst so viele unterschiedliche Sachen irgendwie können, lernen und so weiter. Das kann ich nicht. Also da komme ich an meine, und dann kann ich auch nicht mehr in dem arbeiten, in dem ich gut bin und muss alles lernen, was ich nicht gut kann. Und dann wird es auch nie was.
Dann hat man auch weniger Spaß. Ich finde es total ehrlich zu sagen, was kann ich nicht und wo muss ich mir wieder die Kompetenzen reinholen, um ja einfach effizienter und schneller zu sein für die Dinge. Also man gründet ja auch aus dem Interesse heraus, dass die Sachen gut werden. Und wenn man dann selbst erstmal in die Learning-Phase so stark gehen muss.
Also deshalb würde ich das Thema heute anders bewerten, also mit den Mitgründern und Gründerinnen. Also ich würde mir diese gezielter suchen. Ja, vielleicht ist es gut, wenn man schon mal mit jemandem irgendwie in der Arbeitswelt zu tun hatte. Also wirklich schon mal, na, wie arbeitet die Person, wie zuverlässig, wie vertrauensvoll ist das? Und ja, gut, man macht immer Fehler und man lernt aus Fehlern und mein jetziger Geschäftspartner, den kannte ich in der Tat schon sehr viele Jahre. Der hatte eine Kanzlei, war Jurist und zwar eben auch, das ist bei RatePay das größte Learning, never ever machen mal ein Fintech ohne Anwalt. Ja. Gründen. Also das hat sehr viel schwieriger und komplizierter und länger gemacht am Anfang. Das war sicherlich ein Grund und der zweite war, ich habe dem sehr vertraut und wir kannten uns einfach schon sehr lange. Ja, und deshalb matcht es auch gut. Wir sind sehr unterschiedlich von Persönlichkeiten, aber das passt sehr gut.
Um nochmal zu kommen auf die Idee, wenn du gründest. Wie kommst du auf eine Idee, wenn du gründest? Hat es vielleicht auch teilweise was mit Unzufriedenheit zu tun, mit der aktuellen Situation oder fehlt dir was? Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Also bei mir war es in der Tat so, dass es immer eher also die Unzufriedenheit mit einem Ist-Zustand war, ja, dass mich das so angetrieben hat. Und ich habe gesagt, ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe mein oberstes Ziel war immer, meine Kunden glücklich zu machen. Ja, das war immer so, dass ich habe immer gedacht, das ist wichtig. Du musst da sein, du musst deine Kunden atmen hören, du musst spüren, was die wollen. Und so, und jetzt war ich in dieser Payment-Welt und das waren ja häufig so, muss man sich vorstellen, das waren ja keine deutschen Anbieter, das war einer aus UK, einer aus Niederlanden. Und die haben immer gesagt, das, was in UK funktioniert, das soll auch in Deutschland funktionieren. Habe ich gesagt, ist es aber nicht. Die Deutschen zahlen anders, die wollen gerne Rechnungskauf haben. Und die so, was ist denn Rechnungskauf? Ich sagte, ja, man schickt die Ware raus und dann zahlt man später. Ja, das braucht man nicht. Soll mit Kreditkarte zahlen. Sag ich, ja, aber die Deutschen, die machen das nicht so gern. Und es hat mich so genervt, weil ich dann auch häufig eingeladen war bei deutschen großen Online-Händlern, die gesagt haben, haben Sie eigentlich auch sowas wie Rechnungskauf oder garantierte Lastschrift? Ich so, nee, also das machen wir so leider nicht. Das hat mich einfach geärgert und niemand wollte auf mich hören. Und ich habe immer gesagt, wir müssen eigentlich sowas für den deutschen Markt bauen. Und dann ist irgendwann die Unzufriedenheit so groß geworden. Ich so, ich muss einen Bezahlanbieter für Deutschland bauen. So, das war der Beweggrund da. Und beim zweiten, bei Banksware, war es so, dass es wir haben als Payment-Unternehmen sehr viel mit E-Commerce-Plattformen zusammengearbeitet und mit E-Commerce-Händlern, aber auch mit vielen großen Plattformen. Zu der Zeit, das war so 2008, 2018 war das auch sogar mit eBay, mit Otto. Wir haben also sehr viele unterschiedliche Kunden gehabt und wir haben immer wieder die Nachfrage bekommen, kam vor allem durch unser Key-Account, kam dies immer zu mir auf den Tisch, können wir nicht als Payment-Unternehmen die Händler deutlich früher ausbezahlen oder denen eine Form von Kreditlinie geben, ja? Wieso brauchen die das denn immer? Die sollen doch so ihre Bank gehen. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich mal damit auseinanderzusetzen, wie man sich denn einen Kredit als KMU oder als kleines Unternehmen besorgt. Habe festgestellt, oh je, das ist aber wirklich schwierig. Also wenn man jünger ist als 2 Jahre, gibt einem die Bank gar nichts. Und danach kriegt man vielleicht was, wenn man eine gute Performance hatte. Aber man muss das eben nachweisen aufgrund von alten, ich sag mal, G&Vs und so weiter. Und dann dauert das auch in der Regel sehr lange. Also es ist auch nichts, wo du irgendwie innerhalb von 2 Wochen Geld haben kannst, sondern oft dauert das 3 bis 6 Wochen. Und ich dachte, das ist wirklich schlimm in einer Zeit, die dann sich auch so stark verändert, dass man dann einfach so schwer an Kapital kommt. Und wir haben damals aus der Payment-Welt gedacht, eigentlich sehen wir ja schon ganz viel. Wir können ja eigentlich gut einschätzen, wie es dem Unternehmen wohl geht, weil du aus diesen Transaktionen lesen kannst. Und so war eigentlich die Idee, ich hätte das gerne für RatePay damals gebaut. Dann sagt mein Investor aber, nee, wollen wir nicht. Dann ist wieder die Unzufriedenheit groß geworden. So, und dann kam 1 und 1 zusammen. Also es war eher die Unzufriedenheit. Und mit, Payment und Banking habe ich, das war also ein reines Hobbyprojekt. Ja, das habe ich nebenher gemacht. Und da waren wir einfach zu 6 oder zu 5 Gesellschafter. Wir haben das als Hobby gemacht und wollten unsere eigenen Themen da voranbringen, weil diese Welt, es war halt eine sehr nischige Welt, diese Welt des Payments. Ja, das ist ja nicht, das ist, also heute ist es ein bisschen bekannter, als dann irgendwann Fintech ein Begriff wurde.
Ja, wenn man damit nicht irgendwie keine Berührungspunkte hat, dann weiß man ja auch gar nicht, wie man sich beteiligen soll. Aber ich fand es spannend, dass du gerade von der Unzufriedenheit geredet hast, weil in dem, was du erzählt hast, war total viel auch aus dem Kundenbedürfnis einfach eine Opportunity sehen. Und ich glaube, damit können ganz viele Händlerinnen und Händler auf eBay auch relaten, weil du ja immer aus dem, was brauchen denn die potenziellen Buyer eigentlich? Wie muss ich mich da darstellen? Welche Produkte muss ich denn überhaupt auf welcher Plattform listen? Wir wissen ja, wie viele Plattformen es mittlerweile gibt und nicht alle Produkte funktionieren überall gut. Und das kann man, glaube ich, auch vom Gründen auf alles so übertragen. Einfach aus dem Kundenbedürfnis heraus etwas tun und für sich den nächsten Schritt.
Ja, richtig sehen. Verstehen, wer ist denn mein Kunde?
Genau.
Wer ist das? Also, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu wissen, wer das ist, weil nur dann kann man auch wirklich sich mit genau der Zielgruppe beschäftigen und ein auf die Zielgruppe passendes Produkt kreieren.
Du hattest es jetzt zweimal angedeutet, dass die Leute gesagt haben, brauchen wir nicht, lohnt sich nicht, wer braucht denn sowas überhaupt? Wie geht man denn in der Gründung oder auch im Unternehmertum dann mit so viel Negativität oder Pushback um, da trotzdem die Motivation zu haben, durch so eine Gründung zu gehen? Weil, also ich habe Gründungs- und Innovationsmanagement studiert. Das ist alles sehr theoretisch. Ich habe nie selbst gegründet, weil ich einen heiden Respekt davor habe. Und wenn dann noch so viele Leute kommen, die sagen, ach Miriam, nee, ist schwer, oder?
Ja, das ist in der Tat. Aber ich muss ja gestehen, wenn mir Leute sagen, das geht nicht, dann habe ich, also wenn ich da so, ich sag mal, also in der Anfangswelt da im Payment. Ich habe diese Branche quasi von Anfang an begleitet. Ja, ich habe immer gedacht, was wollt ihr mir denn erzählen? Ich habe das seit Anfang an gemacht. Ich sehe ja genau, was die Leute haben wollen. Und ich habe mir dann diese Idee so fest in den Kopf gesetzt, wo ich gesagt habe, ich blende das einfach aus. Ich muss jetzt aufhören, was die mir sagen. Die haben mir damals gesagt, okay, hey, du warst nicht auf der WHU, du hast kein abgeschlossenes Studium. Du warst, was warst du davor? Sales Manager. Ja, hahaha, kannst ja mal. Oh, du hast ein Kind. Oh, geht ja erst gar nicht. Also es waren ja immer so diese Themen, zu alt, Kind, nicht die richtige Ausbildung. Habe ich gesagt, ich bin hier. Ich weiß, dass ich das kann. Ich kenne mich selber und ich habe auch genügend Energie, das durchzuziehen. Und ich habe einfach gesagt, okay, hört auf, ich mache das jetzt und egal.
Also, ich habe ein bisschen Gänsehaut mir.
Also egal. Und ich habe auch, und ich glaube, was ich so im Laufe der Jahre entwickelt habe, ist sicherlich eine Einstellung, dass es mir nicht so wichtig ist, was andere Menschen von mir denken. Also dass ich einfach versuche, darüber zu stehen und sage, wenn ich mich immer verrückt mache, dass andere denken, ich habe irgendwas schlecht gemacht oder sowas, dann ist es doof. Und ich muss einfach ich bleiben und nicht in eine andere Rolle schlüpfen.
Ja. Daran einmal anknüpfend, das ein bisschen umzudrehen, ist ja oft auch so, dass heutzutage Sachen sehr schnell hochgehypt werden.
Ja.
Und man gar nicht weiß, ist es jetzt ein langfristiger Trend oder ist es nur ein kurzfristiger Hype, sage ich mal. Wie schätzt du das ein und wie siehst du für dich oder findest du für dich heraus, dass es was Langfristiges, was vielleicht auch länger bleibt oder ist es doch eher nur ein kurzfristiger Hype? Hast du da was an der Hand, wie du oder sag ich mal ein Grundrezept, wie du das nutzt?
Also bei mir ist eher so, also ich probiere auch viel aus, aber ich probiere nicht alles aus. Ich versuche da immer so abzuwägen, was bringt mir das denn? Welchen Vorteil habe ich denn davon, das zu nutzen? Habe ich da wirklich einen Vorteil? Wenn ich das nicht so für mich beantworten kann, lasse ich es erstmal. Ja? Also ich habe natürlich auch schon viele Sachen so benutzt, wo ich auch nachher gedacht, war es jetzt nicht. Aber letztendlich springe ich nicht auf jeden Zug auf. Aber so Dinge wie, die ja Leben verändern. Ich weiß es noch, als ich das erste Mal von Spotify damals gehört habe, habe ich gedacht, das hört sich ja toll an. Alle Musik der Welt an einem Ort und gar keinen Stress mehr. Und das hat mich sofort gecatcht, da bin ich sofort draufgesprungen. Ja. Und ich fand auch immer schon das Thema Spracheingabe sehr interessant. Also es hat mir, weil ich habe mir damals schon diese ersten Boxen, die man da hatte dann zu Hause, ja, mit denen man sprechen konnte, habe ich mir auch gleich hingestellt, weil ich dachte, okay, was bringt mir das? Ich bin sehr langsam im Tippen. Das habe ich schon immer gehasst, ja. Deshalb also finde ich das sehr angenehm, wenn ich sprechen kann. Und ich nutze heute auch, also ich schreibe meine meisten Nachrichten per Spracheingabe.
Ja. Also Voice-to-Text und nicht Sprachnachricht?
Ja, Voice-to-Text ganz viel, aber ich nutze dafür auch oft die LLMs, weil die noch schön, Die können das besser aufnehmen. Wenn ich mit denen spreche, dann können die es viel besser noch tippen. Wenn ich dann einfach sage, okay, ich schreibe meinen Text, ich will es so sagen, das und das und das und das.
Dann wird es gleich umformuliert. Ja.
Genau, also ich will es dann gar nicht so umformuliert haben. Ich sage, ich habe das ja auch schon alles eingestellt, das in meiner Sprache, du schreibst, ja. Und auch nicht irgendwie Einsätze, also nicht diese ganzen komischen Verklausulierungen, sondern wirklich, ich möchte, dass das so schreibt, wie ich spreche. Das habe ich jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt.
Wie lange hat es gedauert, das LLM auf dich zu trainieren?
Ach, nicht so lange eigentlich. Also ich habe es halt immer wieder gemacht und da muss ich sagen, bin ich sehr glücklich mit, ja. Also Deshalb bringt mir das, und das sage ich, da ist es für mich echt ein Mehrwert, weil es mir unfassbare Schnelligkeit bringt, ja?
Ja, ich habe das jetzt auch ein paar Mal ausprobiert. Zugegebenermaßen hat es dazu geführt, dass ich mir neuerdings einbilde, sowas auch aus dem Auto machen zu können. Ja, sollte ich vielleicht auch lassen. Ich glaube, sowas Neues probieren und sich so darauf einlassen, Spotify ist jetzt, Musik mag jeder, also ich hoffe, das ist einfach, aber wir stehen ja gerade bei eBay so ein bisschen auch vor der Herausforderung, dass wir ein neues Verkaufsformat eingeführt haben. eBay gibt's einfach schon sehr, sehr lange und dann mit so etwas wie eBay Live, was wir im November rausgebracht haben, in Deutschland, im UK und US-Markt gibt's es schon sehr viel länger. Und man dann auf so Händlerinnen und Händler zugeht, die einfach sehr lange auch schon ein E-Commerce oder ein eBay-Geschäft leiten oder verantworten und denen dann zu sagen, hey, es ist aber weiterhin wichtig, irgendwie mit der Zeit zu gehen. Und hier ist eBay Live, stell dich doch mal hinter eine Kamera oder überleg dir doch mal Live-Shopping anzubieten. Da gehört, glaube ich, viel zu, denen zu sagen, hey, das ist ein Hype, das ist ein Trend, das geht jetzt, sei dabei. Oder was würdest du Händlerinnen und Händlern raten, die von uns angesprochen werden mit, hey, probier doch mal eBay Live und das ist so gar nicht seins. Also man kann sich so gar nicht vorstellen, hinter die Kamera zu gehen und trotzdem ist da ja vielleicht irgendwie was.
Ich würde empfehlen, man sollte sich das mal genau angucken, dann eben überlegen, was bringt mir das? Und in der Regel, es wird ein neuer Kanal werden. Also es kann eigentlich nur Wachstum bringen. Und letztendlich ist es kostet nicht so furchtbar viel, da reinzugehen und selber sowas zu machen. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben vor der Kamera und die sich auch da nicht trauen, vielleicht so offen zu sprechen. Dann würde ich mir überlegen, man kann doch auch vielleicht mit jemandem zusammen sowas machen.
Ja,
sich vielleicht jemanden ins Boot holen, der einem da hilft und der vielleicht das dann macht. Und man muss es ja nicht selber machen. Aber zu erkennen, dass man eben, es ist schon wichtig, wenn man merkt, dass wenn sich die Welt ändert, dass man irgendwie mitgehen muss. Aber auch da, man muss nicht alles selbst können. Also und man kann sicherlich auch erstmal anfangen, vielleicht mit einem Freelancer oder so, mit jemand, der einmal hilft, was zu machen. Und vielleicht entdeckt man dann ja auch, dass man das selber sogar ganz gerne macht. Also auch da muss ich von mir sagen, ich habe immer Vertrieb gemacht, deshalb ist es mir leicht gegangen, auf Menschen zuzugehen. Das habe ich einfach so gelernt, ja. Was mir aber sehr schwer gefallen ist, ist irgendwo mich hinzustellen vor einem Menschenmasse und was zu erzählen.
Wirklich? Ja, man kann aus deiner Gründungsgeschichte da wahrscheinlich total viel mitnehmen, oder? Also erstens muss man nicht alles selbst machen, sondern dort, wo es einem vielleicht so schwerfällt, auch die Kompetenz einfach mal reinholen und sich aber trotzdem angucken, wo ist denn ein Kundenbedürfnis und ein Trend, den ich nicht verpassen sollte, auch wenn ich gerade noch nicht weiß,
genau, wie. Weil das Schlimmste ist es natürlich, wenn du einfach immer sagst, Anni, das brauche ich nicht. Das ist für mich nicht relevant. Ich meine, es haben sehr viele, auch sehr große Firmen immer gesagt, das brauche ich nicht. Ich meine, gucken wir mal, also so die ganz großen Namen wie Kodak, ja, Kodak war eigentlich der Entwickler der Digitalfotografie. Ja. Aber dann hieß es auch, nee, brauchen wir nicht. Wir verdienen mit dem anderen ja genug Geld.
Na, das ist so, wenn man mit dem anderen noch so viel Geld verdient, dann ist man halt irgendwie so genau. Einen kleinen Schritt davor, ja. Nicht weiterzugehen, genau. Und dann irgendwie den Anschluss zu verpassen.
Ja, das berühmte Innovators Dilemma. Ja, das ist Innovators Dilemma. Da gibt es ein ganz interessantes, kann man mal googeln, Innovators Dilemma heißt es, dass man eben gerade Unternehmen, die so erfolgreich sind, die es einfach, die denken, ich brauche das ja nicht. Ich bin ja so erfolgreich. Und die gibt's, also ich meine auch Nokia sind ja viele. Ja, es gibt ja viele so viele Namen, Fälle, ne? Die man mal gehört hat. Oder MySpace. Es waren also so auch Yahoo war in der Jahrtausendwende der Internetstar. Das sind alles, es sind viele Namen, die einfach sich zu sehr ausgeruht haben auf dem, was funktioniert hat. Und das meine ich damit. Deshalb ist schon wichtig, sich zu angucken, wo geht denn die Reise hin? Wie ist denn die Welt morgen?
Na, und das ist wahrscheinlich so der Konflikt, weil man sieht diese Unternehmen, bei denen es halt, die dann irgendwie nicht weitergehen konnten, wo das eingetreten ist. Und gleichzeitig hat man ja so eine eigene Schwelle davor, irgendwie nochmal was Neues anzufangen, obwohl man gerade etabliert ist. Man ist dann wahrscheinlich auch irgendwie so froh, wenn es denn mal funktioniert und man nicht immer weiter schneller gehen muss. Und bei dem, was du gerade erzählt hast, mit dem sich einfach mal vor die Kamera stellen oder vor Leute stellen, das letzte Mal, dass ich das so gespürt habe, war, als ich angefangen habe, bei LinkedIn mehr zu posten. Mhm. Und dieser unfassbare Cringe-Mountain von ich drücke hier auf Absenden und das können Leute sehen und da urteilen Leute drüber. Ich kann es total nachvollziehen. Aber trotzdem geben wir Gründerinnen und Gründern oder Händlerinnen und Händlern immer mit, bild deine eigene Brand. Geh in so ein Live und stell deine eigenen Produkte vor. Nutz eBay als Marktplatz, wo du eine eigene Händlerinnenmarke aufbauen kannst. Aber Cringe Mountain ist real, oder?
Absolut. Ich kann mich auch noch an, ich meine, ich bin schon sehr lange bei LinkedIn. Also dadurch, dass ich international gearbeitet habe früher, habe ich da aber nie was gemacht. Und irgendwie so 2016 fing das so an, auch bei, oder 15, 16, bei RatePay, wo ich dachte, ich muss jetzt was dafür tun. Ich muss jetzt hier mal unser Produkt, wir waren B2B-Produkt, was kann ich denn eigentlich machen? Und ein Freund von mir sagte zu mir, Mem, du musst dringend Social Media machen. Ich sehe, was? Ja, du musst Sachen schreiben. Sag ich, was soll ich denn da schreiben? Ich habe gar nichts zu sagen. Doch, du hast viel zu sagen. Und das war auch so der Moment, als ich das erste Mal ein Foto von mir irgendwo gepostet habe. Ich fand das so total unangenehm. Dachte ich, also irgendwie ist das blöd. Inzwischen macht es mir nichts mehr aus. Inzwischen denke ich, ja, ich mache das so zweimal die Woche, meine LinkedIn-Posts, ja, und mache Fotos. Und das bringt dir echt was. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, sich da mal drum zu kümmern, weil es ist einfach, also wenn man nicht bei LinkedIn ist, ist es schon schwierig. Also das sollte man schon sein.
Miriam, ich habe noch eine Frage, die mich beschäftigt. Du hattest eben schon auch gesagt, es ist schwierig, auch überall vielleicht Expertin zu sein und man muss sich ein Team zusammensuchen und auch gucken, wer was macht. Ein großes Thema ist ja auch immer das Thema Priorisierung. Mhm. Was priorisiere ich gegen was anderes? Wie gehst du oder wie geht ihr da bei euch vor? Wie priorisiert ihr? Wie teilt ihr auf?
Also wir sind ja quasi in der GF ein Dreierteam und da hat jeder seinen eigenen Bereich. Also wir haben da 100% jeder seine eigenen Themen. Also ich gucke da auch nicht immer rein, aber ich gehe immer davon aus, die machen das alle gut. Also wir haben klare Aufgabenverteilung. Das ist schon mal wichtig, finde ich, dass man nicht dann doch denkt, ah nee, da gucke ich jetzt mal, was der andere macht. Also man muss da schon vertrauen und loslassen. Das gehört dazu. Und in der eigenen Priorisierung, also ich fange immer so an mit dem, was ist denn wirklich lebensnotwendig, ja? Mhm. Also um zu verstehen, was sind denn die allerwichtigsten Themen, ja? Also da muss man schon gucken, man hatte jeden Tag 20, 30 Themen auf dem Tisch und dann überlege ich so, was sind halt die lebensnotwendigen, die sind ganz oben und dann gibt es aber auch die, wo ich mal ganz schnell einfach sagen kann, okay, das sind die, da habe ich jetzt hier in 5 Minuten mal ein paar Sachen gemacht. Also ich neige oft dazu, mir morgens im Kopf, also ich gucke morgens meinen Kalender an und dann gucke ich noch mal rein, was da steht. Und dann schreibe ich mir aber auch noch mal vom Tag vorher immer noch die Dinge rein, die noch dringend gemacht werden müssen. Ich arbeite eigentlich nur in meinem Outlook-Kalender. Da steht dann alles drin.
Ja, ich auch.
Da schreibe ich mir alles rein. Und da sind dann auch die Prios, auch zu den Uhrzeiten. Und ich versuche halt, was immer passieren kann, das, was von außen reinkommt, was man natürlich nicht vorhersehen konnte, was alles überschattet, dann müssen die anderen Sachen wieder weichen. Aber das ist eben überschatten, meine ich damit, wenn das jetzt wirklich ein ich sag mal, unser größter Kunde gibt es einen totalen, Katastrophe, Katastrophenalarm oder eine große Cyberattacke oder sowas, ja, wo man irgendwie überlegen muss, müssen sofort alle telefonieren, überlegen, was machen wir jetzt hier. Aber so in meinem Alltag würde ich versuchen, halt immer so zu priorisieren, das ist so, genau, die Wichtigkeit ist halt vor allem sicherlich, ich priorisiere nach der, es hört sich so blöd an, aber Lebensnotwendigkeit, also bringt mir das richtig viel als Unternehmen, ja, und Dinge, die mir nichts bringen, die mache ich auch nicht mehr.
Naja, oder sind sie zeitkritisch auch einfach,
ja,
ne?
Und natürlich auch, und man neigt natürlich auch dazu, in einem Startup auch, man kriegt hier im, also von links, rechts, von überall kommen irgendwelche Dinge, anfragen, und könnt ihr nicht das, nicht das, nicht das? Sich, nee, wir müssen sein, wer sind wir? Mhm. Und das, was tun wir? Und wir zum Beispiel, wir machen Infrastruktur für Kredite für KMUs. Mhm. Und ich will nicht jetzt auch noch Infrastruktur machen für, was weiß ich, noch Rechnungen oder sowas oder noch andere weitere Sachen. Also wir kriegen öfter mal so Anfragen, ah, könnt ihr nicht das noch machen? Und vielleicht auch noch Factoring oder auch noch Leasing. Sag ich, nee.
Nee.
Das ist doch wieder zu weit weg.
Kernkompetenz bilden.
Und wenn man nicht die Kernkompetenz hat, und so weißt du eigentlich immer, wenn du in deiner Kernkompetenz arbeitest, was sind denn momentan meine großen Prioritäten? Ja. Mhm.
Ich finde es total spannend, dass du bei Priorisierung gleich auf deinen Alltag gegangen bist, weil in meinem Kopf war bei Priorisierung irgendwie so, wie priorisiere ich dann so die großen Themen für mich? Keine Ahnung, ich finde, wir reden alle andauernd über AI und dass man weitergehen muss. Wir reden jetzt ganz viel über Live-Shopping. Gleichzeitig gibt es irgendwie so Cost of Doing Business wird immer teurer, ich muss effizienter werden. Da war mein Gefühl so, wie wo gehe ich jetzt hin, wie priorisiere ich meine Unternehmensausrichtung? Mhm. Weil ich irgendwie permanent das Gefühl hätte, ich werde ja eh abgehangen.
Es kommt immer drauf an, in welcher Abteilung. Bei uns arbeitet jeder mit KI. Es gibt eigentlich keine Abteilung, die ohne KI, gibt es nicht mehr. Wir müssen schon als Unternehmen auch darauf achten, dass man da eben nicht, ich sage jetzt mal, den Überblick verliert. Und das ist eben wichtig. Da ist aber eher so die Führung in den einzelnen Abteilungen, ist da auch gefragt, dass man eben nicht hier irgendwie so überall wild drauf springt, sondern die priorisieren natürlich auch, was können wir wie besser machen. Und wir stellen uns halt, wir machen auch öfter Offsites, wo wir wirklich gemeinsam als größeres Führungsteam durch alle Bereiche durchgehen und sagen, okay, was heißt es eigentlich hier? Was heißt Priorisierung hier? Im Operations ist es Automatisierung von Prozess XY. Also ich glaube, wichtig ist immer, sich auch selbst zu überlegen, wo geht die Reise hin? Was will ich damit erreichen? Ja, und ich bin jetzt gerade eben so von mir selber ausgegangen. Aber wenn man jetzt in der Unternehmenssteuerung guckt, dann ist es wichtig, dass man sich immer klar wird, was will ich erreichen? Und da hat natürlich jede Abteilung hat ja erstmal meistens ein anderes Ziel. Trotzdem ist es wichtig, dass die alle miteinander sprechen.
Aber du hast gerade schon über KI gesprochen. Ich habe so das Gefühl, manchmal versuchen gerade alle AI-driven Unternehmen zu werden oder KI-Unternehmen. Ja. Ihr selbst sagt, ihr seid es nicht, sondern KI ist für euch Werkzeug. Wie ist da die Unterscheidung? Also gerade in einem auch sehr technologisch geprägten Umfeld.
Ja, ich für mich entscheide im Kopf so, für mich ist so ein KI-Unternehmen ein Unternehmen, was KI herstellt. Ja? Also ich versuche es mir immer so abzuleiten. Wir selber nutzen nur KI. Mhm. Also wir stellen keine KI her, aber wir nutzen KI überall. Trotzdem ist es so manchmal so, mich nervt das manchmal so ein bisschen in so Bubbles, ja, das alle sind KI-Unternehmen, das ist doch Quatsch. Also ganz viele sind überhaupt keine KI-Unternehmen. Also deshalb würde ich mal sagen, wirklich Firmen, die KI selbst bauen, das ist was anderes. Ja.
Aber ganz konkret, ganz direkte Frage. Glaubst du, wenn man KI gar nicht nutzt heutzutage, dass man den Anschluss verliert oder dass das auch noch möglich ist?
Also ehrlich gesagt glaube ich schon, dass man den Anschluss verliert. Es gibt vielleicht ganz einzelne Dinge, keine Ahnung, vielleicht manchmal im Handwerk, also in Dingen, wo man, oder in einem Restaurant oder sowas, ja. Es gibt vielleicht schon noch Berufe, wo man es vielleicht ausblenden kann, aber auch da wird es einem an vielen Stellen helfen, aber da könnte man vielleicht noch irgendwo eine Umgehungsstraße finden.
Na, wahrscheinlich gibt es so Bereiche, da wird es überschätzt und unterschätzt,
ja,
oder?
Das ist ein guter Punkt.
Ja. Gibt es für dich Bereiche, wo es gerade noch absolut unterschätzt wird?
Das ist sicherlich in vielen Bereichen des Mittelstands.
Es ist auch was Fremdes, was Neues, was ich lernen muss.
Genau.
Eine Expertise, die ich nicht habe, in die ich dann irgendwie nicht reingehe. Genau.
Es ist erstmal abstrakt und je nachdem, es hat auch was mit dem Alter manchmal zu tun, ja, dass du irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, Durchschnittsalter der Mitarbeitenden 50 plus, ja, ist natürlich dann schwierig, wenn man damit nicht jeden Tag zu tun hat. Dann denkt man oft manchmal, oh, vielleicht schaffen wir es auch so ohne. Aber ich kann da auch einfach nur den Menschen empfehlen, sich da auch Hilfe zu holen. Mhm. Und auch mehr auf Diversität zu setzen. Also Diversität im Sinne von auch Alter.
Im Unternehmen, bei den Mitarbeitenden.
Ja. Bei den Mitarbeitenden, ja. Und auch in der Führung vor allem. Also ich glaube ja schon, dass es so in vielen Unternehmen ein Problem ist, auch wenn da zu viele Leute sitzen, die immer so, ja, machen wir auch KI, dann heißt ja, wir machen jetzt KI. Aber oft viele wissen ja gar nicht, was ist denn das eigentlich, was bedeutet KI für mein Unternehmen?
Ja.
Aber auch da ist es wichtig zu wissen, was sind denn meine konkreten Ziele, was will ich eigentlich erreichen? Möchte ich bessere Automatisierung haben oder habe ich das Gefühl, ich kenne meine Kunden nicht richtig, also ich spreche die vielleicht nicht richtig an, also dass man mal ausformuliert, was man vielleicht brauchen konnte, dann ist es auch vielleicht einfacher rauszufinden, wo einem KI vielleicht helfen kann. Aber ich glaube schon, dass es an vielen Stellen leider unterschätzt wird.
Glaubst du, unterschätzt oder vielleicht auch, wenn man jetzt über den Mittelstand spricht, gibt es ja oft vielleicht auch ein Ressourcenproblem, was Mitarbeiter angeht.
Auch.
Eigentlich soll ja auch. KI auch ja. helfen, ne, Ressourcen zu schaffen, ja. aber das ist vielleicht auch ja. die Herausforderung, dass man einfach nicht die Zeit hat, sich so intensiv mit KI zu beschäftigen.
Ich glaube, das Thema Weiterbildung der Menschen zu diesem Thema ist einfach unfassbar groß gerade. Also das ist etwas, woran wir als Gesellschaft arbeiten müssen. Ich habe letztens, war ich auf der OMR, das ist ja eine große Marketingkonferenz, da ging auch, erzählte hier der Philipp Klöckner, ist gerade in Deutschland zum Beispiel, sind nur 3% der Bevölkerung nutzen KI quasi in der Paid-Version. Das heißt, und das sind ja eigentlich diejenigen, die die Paid-Version nutzen, die schon viel damit machen. Also 3% ist noch nicht viel.
Gar nicht, ja.
Und die anderen, es gibt zwar viele Nutzer, die nutzen es aber einfach nur wie ein Google-Ersatz.
Ja.
Ja. Und das ist aber nicht das, was KI heute kann. Und viele, glaube ich, sagen dann auch so wichtig ist es ja gar nicht. Ja. Ja,
beziehungsweise ist das Potenzial, glaube ich, vielen gar nicht so
bewusst
und eine Paid-Version dafür. Also ich meine, wie viele Abos haben wir alle? Wenn ich mir überlege, wie viele Streaming-Anbieter ich im Monat bezahle, will ich dann von meinem eine Paid-Version und was bringt sie mir dann wirklich? Genau. Ich glaube, das einzuschätzen ist so für den Normalverbraucher schwierig, für sein Unternehmen notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach auch andere Möglichkeiten dann bietet.
Das ist ein großer Bildungsauftrag hier.
Ja.
Ja. Und das ist einfach, wir müssen die Leute besser ausbilden, die müssen alle viel stärker damit in Nutzung kommen und man muss einfach sehr viel mehr zusammenarbeiten. Ja.
Wie viel Austausch hast denn du mit anderen Gründerinnen und Gründern? Weil man oft, und das erleben wir bei unseren Events ganz, ganz oft, wenn Händlerinnen und Händler zusammenkommen, dass die das total genießen, sich auszutauschen, weil sie feststellen, dass sie die gleichen Herausforderungen und Probleme haben und trotzdem so ein Stück Reserviertheit da ist, nicht zu viel von seinem Unternehmenserfolg oder seinem Doing irgendwie nach außen zu bringen, weil das ist ja dann trotzdem auch Konkurrenz. Was ist dein Blick darauf?
Ich tausche mich auch sehr viel aus. Ja, aber es ist ja auch wichtig, weil man hat oft gleiche Probleme, Themen und so weiter. Ich finde das total wichtig. Also ich kann da immer sehr offen drüber reden. Ich tausche mich gerne. Ich habe auch sehr viel Kontakt, muss ich sagen, zu unseren Endkunden, die bei uns die Kredite nehmen, sind ja auch Händler. Viele E-Commerce-Händler, aber auch andere Branchen. Ich spreche auch oft mit denen. Ich finde das immer ganz interessant. Dann frage ich immer, warum fandet ihr das gut? Für welchen Zweck habt ihr das benutzt? Darüber lerne ich ja noch viel besser, welchen USP bedient eigentlich unser Produkt. Weil am Anfang muss man sagen, als ich mir das in meinem Kopf ausgedacht habe oder wir, habe ich gedacht, das ist der USP. Und nachher festgestellt, nee, eigentlich gar nicht. Der USP ist eigentlich fast ein anderer. Und das ist interessant. Also deshalb ist dieser ständige Austausch, hinterfragen, warum, weshalb, wieso machst du so und so. Und ich tausche mich auch gerne auch mit anderen Fintech-Gründern aus. Ja, so, da ist es eher so viel auch bezüglich regulatorische Fragen und sowas. Ja, weil das ist auch nicht immer so einfach.
Nee, gar nicht.
Also ich schätze das sehr und kann es auch nur empfehlen, das immer wieder zu tun. Ja.
Also LinkedIn schon mal als Empfehlung und sich miteinander auszutauschen. Miriam, wir haben vor ein paar Wochen oder mittlerweile Monaten eine Rubrik in diesem Podcast eingeführt. Mhm. Wir heißen ja Alles Top, gerne wieder. Mhm. Und wir möchten unseren GästInnen die Möglichkeit geben, etwas hier mit diesem Podcast hinter sich zu lassen oder für die Allgemeinheit hinter uns zu lassen. Mhm. Mit der Rubrik gerne nie wieder. Mhm. Gibt es etwas, was du heute ansprechen möchtest und sagst, ab jetzt nie wieder?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ab jetzt nie wieder, würde ich sagen, ja, nicht immer so viel denken, was alles Schlimmes passieren kann, sondern einfach mal loslegen und machen, vor allem in Zeiten wie jetzt. Ja, wir brauchen mehr Menschen, die gründen, die loslegen, die Unternehmen bauen, ja, damit wir hier in Deutschland wieder vorankommen. Das würde ich mal sagen. Deshalb nicht so viel zweifeln, sondern sich einfach mal trauen, weil so schlimm ist es gar nicht, was passieren kann. Auch Scheitern ist nicht schlimm. Und das müssen wir auch lernen. Das ist etwas, was in Deutschland noch sehr tief verankert ist. Das Scheitern, was ganz Schlimmes ist. Weil was ist Scheitern? Ich meine, man baut etwas, versucht etwas und es funktioniert nicht. So what? Mhm. Ja? Das ist wirklich etwas, wo wir irgendwie anfangen müssen, anders zu denken.
Dein eBay-Business kann mehr. Finde heraus, wie. Und zwar bei der eBay Open 2026. Teste eBay Live, entdecke, wie internationaler Handel dein Business ankurbeln kann und erfahre, wie du deine Angebote noch sichtbarer machst. Triff andere Seller, eBay-Expertinnen und Partner, bekomme Antworten auf all deine Fragen und nimm konkrete Ideen und Inspiration für dich und dein Business mit. Sei am 15. Oktober live in Berlin dabei. Tickets kosten 49 Euro und nachdem du teilgenommen hast, erhältst du ein 100-Euro-Guthaben für eBay Ads. Und das kannst du dann direkt in dein Business investieren. Sicher dir also jetzt dein Ticket und triff uns am 15. Oktober in der Uber Eats Music Hall. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes.
Miriam, ich würde gerne nochmal einen Hardcut machen und mit dir über Payment, Liquidität und Handlungsfähigkeit, vor allen Dingen auch im E-Commerce-Bereich sprechen. Warum ist denn gerade im E-Commerce Liquidität so ein kritischer Faktor und so wichtig?
Ja, weil natürlich oft liegt der Zeitraum zwischen dem, wann man Ware einkauft und wann man sie letztendlich verkauft, der ist ja manchmal lang. Und dann gibt's einfach Zeiten dazwischen, da kommt nicht viel Geld rein. Mhm. Und man weiß aber ganz genau, es kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder Geld rein. Und das kann, wenn in dieser Zeit etwas Unvorhergesehenes passiert oder das Finanzamt zum Beispiel auch mal kurzfristig was von einem will, dann kann einen das ganz schön in Bedrängnis bringen. Und deshalb ist einfach Liquidität ist wie bei einem Auto Benzin, ja, oder nachher die Zapfsäule, die E-Zapfsäule. Also man bekommt da einfach die Möglichkeit, das besser zu planen. Und ich habe schon auch festgestellt, dass leider viele kleine Unternehmen fangen mit etwas an, sind natürlich jetzt auch nicht von der Ausbildung her kaufmännisch geprägt vielleicht, ja, fehlen vielleicht, sind auch vielleicht manchmal Lücken. Da sollte man sich echt besser bilden. Das ist übrigens mit KI jetzt auch viel einfacher geworden. Also das ist wirklich ein Thema. So einfache Liquiditätsplanung kann man damit ganz gut machen, weil da versteht man einfach so dieses Verhältnis zwischen der Basis, dass die Liquidität immer da sein sollte. Mhm. Auch in Zeiten, wo es vielleicht nicht so viel Cash reinkommt. Und das kann man eben ganz gut erhalten, indem man sich auch mal eine Finanzierung holt. Weil das ist auch in Deutschland, ist das auch sehr, sehr besonders. Deutschland ist da so ein bisschen schambehaftet, ja, bei dem Thema Kredit. Weil früher war es immer so, ein guter Kaufmann, der macht das alles selbst, der wird doch nie nach Geld fragen. Aber der gute Kaufmann hat halt früher in einer anderen Welt gelebt. Ja. Der hat dann seine Waren eingekauft, die sind sofort weggegangen. Das war ja nicht so so lange Zyklen. Heute wird irgendwo bestellt, bis die Sachen da sind. Man muss irgendwo Sachen in Vorleistung gehen. Das reicht leider oft nicht mehr. Dann kann man ein wunderbarer Kaufmann sein, aber trotzdem braucht man Liquidität. Und ich glaube, da müssen wir auch mal überwinden. Das ist auch sowas, wo ich denke, da sollte man mal aufhören, so deutsch zu sein. In anderen Ländern ist es ganz normal, dass man sowas macht, ja.
Würdest du wirklich sagen, das ist ein deutsches Mindset?
Ja.
Auch in Europa gibt es da schon Unterschiede,
ja.
Weil ich muss auch recht. Persönlich würde ich auch sagen, wenn ich Kredit höre, denke ich immer erst direkt, du hast das falsch gemacht, du benötigst das Geld. Aber oftmals ist es ja eigentlich so, vielleicht sogar besser, wenn du einen Kredit hier nimmst, weil es fürs Geschäft sogar attraktiver ist.
Aber es ist das ist bei dem Kredit so, wie gesagt, ich sehe das immer wieder in Gesprächen, dass viele das auch erzählen, viele Händler sagen, ich hatte letztens auch so ein Video mit einem Händler gemacht, der hat mal seinen Schwager hat immer gesagt, du kannst doch nicht Geld aufnehmen. Also natürlich, ich will doch wachsen, doch größer werden. Natürlich kann ich sagen, ich bleibe jetzt immer klein, aber vielleicht habe ich auch eine andere Ambition. Ja? Und aber auch schon früher im Payment, wir haben ja früher auch Ratenzahlungen gemacht zum Beispiel. Ja? Und es gab auch 0% Finanzierung. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute auch sagen, also ich biete das meinen Kunden, die kriegen keine Ratenzahlung. Also ich habe doch keine Kunden, die Ratenzahlung brauchen. Also ihr versteht das nicht. Viele Leute sagen auch, ich kaufe das jetzt mal auf Rate, vor allem bei einer 0% Finanzierung. Ich meine, warum soll man das dann nicht machen? Oder wenn die Zinsen gering sind? Also das ist doch irgendwie auch, ehrlich gesagt, smarte Leute jonglieren da so ein bisschen mit. Ja.
Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich habe, als wir umgezogen sind, musste ich unsere Küche kaufen. Und Küche weiß jeder, kann auch mal teuer werden schnell. Und dann war ich auch an dem Punkt, okay, machen wir das jetzt auf Ratenzahlung oder kauft man die einfach? Und dann ist so eine Diskussion im Freundeskreis entstanden, darüber, was dann jetzt aber die smartere Entscheidung ist. Und da habe ich gemerkt, dass in mir gerade so ein Change Management anfängt, weil ich auch absolut davon geprägt war, nee, du machst doch jetzt keine Schulden. Ja. Oh mein Gott, wenn du das jetzt nicht auf einmal alles bezahlt hast, was passiert denn dann, wenn du, keine Ahnung, deinen Job nicht mehr hast und dann die Raten nicht zahlen kannst? Also es ist schon, gehe da total mit Miriam mit, da ist eine Prägung da.
Ja, also ich sehr stark. Also ich glaube, ich will jetzt nicht damit sagen, bitte alle verschulden, das ist ja Quatsch. Aber ich glaube halt, man muss sich davon mal trennen. Was sind legitime Schulden, die einen vielleicht größer machen können, erfolgreicher machen können als solche? Ich habe jetzt hier ein Problem und mache hier jeden Tag 5 Ratenzahlungen und bin total verschuldet. Und ich glaube, das ist aber auch da Bildung. Wir haben zu wenig finanzielle Bildung in der Schule und so
weiter. Ja, gar keine.
Gar keine, ja. Das ist echt auch ein Problem. Und ich glaube halt durchaus, es scheitern viele Unternehmen. Und viele Unternehmen scheitern nicht, weil sie ein schlechtes Produkt haben, sondern weil sie ihre Liquidität nicht richtig managen. Und es ist sehr häufig sogar auch wirklich diese Geschichten, dass eine Steuervorauszahlung kommt. Also gerade bei Jungen, die das noch nicht verstanden haben, wie das alles funktioniert, dann kommt die Steuervorauszahlung vom Finanzamt, plötzlich ist die Kohle weg. Mhm.
Das heißt, dass oft auch dieser finanzielle Spielraum eigentlich kritisch ist und oft auch ein Unternehmen stoppt im Wachstum, vielleicht auch sich weiterzuentwickeln und vielleicht noch andere Sparten hinzuzu. Also dass letztendlich das ein sehr kritisches Thema ist, um zu wachsen.
Absolut. Also dieser Händler, mit dem ich hier letztens in diesem Film darüber gesprochen, in unserem Kundenfilm über diesen Charme vom Kredit, der hat aber auch erzählt, wie hat er zum Beispiel, warum hat er den Kredit gebraucht? Den gibt es seit 2011. Er ist auch auf verschiedensten Plattformen aktiv, hat ein Ladengeschäft, hat irgendwie 11 Mitarbeiter. Es läuft echt gut. So, die machen aber auch Refurbishing von Apple-Produkten. Mhm. Und dann hat er erzählt, er hat einen großen Auftrag an der Hand gehabt. Also einen richtig großen, im B2B-Bereich. Er musste aber in 4 Wochen liefern. Dann hat er gesagt, okay, Beschaffung kriege ich hin, kein Problem. Ja, ich kriege das auch hin, die zu verarbeiten, aber dafür brauche ich irgendwie 2 Wochen. Ja.
Ja.
So, also er braucht dann wirklich Geld innerhalb kürzester Zeit. Seine Bank, Hausbank, man hat da ein gutes Verhältnis zu. Das ist ja schon ein eher existierendes Unternehmen mit Historie. Die Hausbank sagt, ja, gucken wir uns mal an. Müssen uns noch die Unterlagen bringen. Die Unterlagen dauert so 3 bis 4 Wochen. Der hätte den Auftrag ja gar nicht bekommen. Also hätte er nicht eine Lösung gehabt, wo er alternativ irgendwie an Geld gekommen wäre, was er halt schnell gehabt hätte. Auch da ist es so, er hat gesagt, naja, ich habe jetzt die Liquidität mehr geholt und konnte dadurch einen Auftrag bekommen und habe dadurch meinen Umsatz in dem Quartal verdoppelt. Und das ist natürlich, das sind halt auch so Geschichten, ja, die man einfach mal erzählen muss. Das ist ja nichts, da muss man sich ja nicht für schämen.
Nee, im Gegenteil. Also ich finde, da ist ja irgendwie dann auch wieder so ein Unternehmergeist und irgendwie so einfach auch so dieses eine Opportunity sehen und danach greifen und vielleicht auch so kurzfristig das Risiko eingehen. Da ist das ist ja was in allen UnternehmerInnen irgendwie gefühlt drin ist.
Ja.
Genau da drin. Aber man spricht so gegen dieses, ist fast ein Vorurteil.
Ja, ja. Also in Deutschland spricht man ja auch nicht über Geld. Das ist ja auch, gehört dann auch noch dazu. Aber ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen an manchen Stellen mal etwas öffnen, für Themen.
Glaubst du, das hat auch damit zu tun, wenn ich an Kredit denke, denke ich direkt auch an Bank. Ich weiß, es gibt mittlerweile genug auch andere Lösungen, wo man sich vielleicht einen Kredit besorgen kann. Aber die Art und Weise, wie das historisch gewachsen ist und was abgefragt wird, du hast, glaube ich, eingangs schon mal angeschnitten, das Thema, wie aufwendig das ist, wie nackt man sich als Unternehmen vielleicht auch machen muss und wie viel vielleicht auch unnötige Angaben, die gar nichts damit zu tun haben, um die Bonitätsprüfung zu machen, man überhaupt abgeben muss.
Auch das. Also ich glaube, der Papierberg ist schon groß, ja. Und ich glaube, wenn du das halt so einfach machst und das, was ich eben erzählt habe mit den USPs, also ich habe dann auch mal mit einer Händlerin von uns gesprochen, die hat halt gesagt, also ganz ehrlich, ich habe einen Kredit gebraucht und dann habe ich bei der Bank nachgefragt, die haben gesagt, ich soll das bringen. Bei euch habe ich gesehen, war ich bei Banksware, du musstest hier ein Formular ausfüllen, ich musste für Kredite unter 100.000 muss man bei uns gar nichts hochladen. Nur man verbindet sein Konto mit uns und das ist wirklich sehr, sehr schnell. Ja, und sie hat halt gesagt, Schnelligkeit hat halt gewonnen, ja. Ich brauchte halt einfach schnell und ich konnte meine Arbeitszeit für was anderes nutzen, als hier diesen ganzen Papierkram zusammenzutragen. Und natürlich hast du heute auch ein geändertes Verbraucherverhalten. Also ich meine, wir sind das gewöhnt beim Online-Einkaufen, es geht alles schnell, wir wollen alles schnell erledigen, wir haben gar keine Lust auf so diesen Papierkrampf. Also ich habe gerade so eine...
Das blockt auch Ressourcen ohne Ende.
Also manche Dinge, ich habe jetzt auch so persönlich, muss was umstellen, so ein paar Sachen. Jetzt muss ich dann jetzt Briefe dahin schreiben. Jetzt kriege ich von überall Post. Und ich kriege auch einmal, ich habe zu Hause jetzt so einen Papierstapel liegen, den ich jetzt bearbeiten muss. Allein das nervt mich schon kolossal. Also das ist einfach, ich glaube halt, wir haben uns als Konsumenten auch sehr stark verändert. Ja. Und deshalb haben wir eine andere Erwartungserhaltung an Prozesse, dass die ganz anders sein müssen.
Super, vielen Dank. Du, Miriam, eine Frage in Richtung Ausblick und Handel oder Ausblick im Handel. Mhm. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, was würdest du gerne als Headline lesen? Was ist so dein Wunsch, was sich vielleicht innerhalb von einem Jahr ändern könnte im Handel im positiven Sinne?
Also endlich hat jetzt jeder seinen perfekten Avatar, an dem ich alles anprobieren kann und immer weiß, wie es an mir aussieht. Da hätte ich gerne so eine Headline, hier Breaking News, ja. Jetzt kann jeder irgendwie virtuelle Anprobe ohne Probleme machen.
Dann hätten wir auch dieses Retourenproblem endlich nicht mehr.
Ja, ja, genau.
Und was hältst du für realistisch?
Ich träume ja davon schon seit Jahren. Ich weiß, es gibt ja immer schon so wieder so erste Konzepte mit irgendwelchen intelligenten Spiegeln, Avataren. Also ich hoffe ja, dass jetzt vielleicht durch KI doch mehr möglich wird. Also vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht in zwei.
Naja, also was hält uns davon ab, ein paar Fotos hochzuladen davon, also aus allen Blickwinkeln?
Wahrscheinlich die Hersteller, ja. Die wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer, den Avatar als solches zu haben.
So
aber
das Mapping darauf.
Das Mapping, ja. Ob diese Marken denn auch irgendwie die Passform oder sowas. Ich will ja eigentlich genau wissen, wie es passt. Ich will ja nicht einfach nur so das als Bildchen übergestülpt haben, sondern ich möchte, dass es zu mir passt.
Und dann müssen die Daten einfach von den Fashion Pieces vom Hersteller dann zur Verfügung gestellt werden.
Genau.
Ich glaube, Daten ist ein guter Punkt, weil aus allen Richtungen, die Daten vom Hersteller, aber auch die persönlichen Daten, auch dürfen wir sie teilen, inwiefern.
Aber das ist ja gar kein Problem. Wir treffen uns einfach in einem Jahr wieder und unterhalten uns dann über den perfekten Avatar für unsere Fashion-Käufe.
Ja,
das klingt nach einem guten Plan.
Ich glaube, wir haben ganz viel aus der Folge mitgenommen, was Händlerinnen und Händler sich auch fürs nächste Jahr vornehmen können. Und dann, wenn wir in einem Jahr über den Fashion-Shopping-Avatar sprechen, können wir ja vielleicht auch nochmal drauf gucken, was sich in den ganzen anderen Bereichen so entwickelt hat. Miriam, für mich war das eine ganz besondere Folge. Vielen Dank, dass du uns so ehrlich daran hast teilhaben lassen, wie sich dein Leben und dein Gründerinnentum so entwickelt hat. Und ich glaube, da waren viele inspirierende Worte mit dabei, die Händlerinnen und Händler jetzt auch auf ihr eigenes Geschäft beziehen können. Vielen, vielen Dank, dass du heute hergekommen bist.
Dankeschön, es hat echt großen Spaß gemacht mit euch.